RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Luftangriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden etwa gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Dafür werde er bei seinem ersten Besuch in Washington werben, so der designierte Bundeskanzler. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser.
In Eichwalde bei Berlin ist ein mutmaßlicher Taschendieb während eines Polizeieinsatzes gestorben. Ein anderer Mann hatte ihn verfolgt und am Boden gehalten, bis die Polizei eintraf. Als die Beamten versuchten, eine Handfessel anzulegen, stellten sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann blau angelaufen war. Die Gründe dafür sind unbekannt. Der Verdächtige soll vorher einer 83-jährigen Frau die Handtasche und den Rucksack gestohlen haben und mit einem E-Scooter geflohen sein. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Es steht aktuell 3:0. In der dritten Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1-4 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend von Südwesten her Wolken und örtlich Schauer, sonst freundlich. Zurzeit sind es in Berlin-Steglitz 20 Grad und in Buckow 22. In der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt kann es auch Schauer geben. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 7 Grad zurück. Morgen mehr Wolken und am Nachmittag auch vereinzelt Regen bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit, es ist 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Tag. Bei dem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Sumy sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, 100 sind verletzt. Zwei Raketen schlugen im belebten Stadtzentrum ein, berichtet Korrespondent Florian Kellermann.
Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Nach offiziellen Angaben wurde sie von zwei ballistischen Raketen getroffen. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier unterwegs gewesen, Familien mit Kindern seien spazieren gegangen. In der Nähe gäbe es viele Cafés und Restaurants, so die Reporterin. Auch ein städtischer Linienbus, der auf der Straße unterwegs war, sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Leider sind alle Passagiere des Busses gestorben. Wir sind gerade dabei, die Leichen zu bergen. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Ukrainische Medien lasen die Reaktion von Volodymyr Zelensky vor, die der ukrainische Präsident im Internet verbreitet hatte. Nur Verbrecher tun so etwas. Eine harte Reaktion der ganzen Welt ist nötig. Von Seiten der USA, von Seiten Europas, von allen, die ein Ende des Kriegs und dieses Tötens wollen. Russland dagegen will genau solchen Terror und zieht den Krieg in die Länge. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige unterwegs gewesen, bemerkte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Ein derartiger Angriff sei etwas absolut Böses, kommentierte er. Auch in der Ukraine feiern alle Christen heute Palmsonntag, weil das Osterfest in diesem Jahr auch für alle orthodoxen Kirchen auf den kommenden Sonntag fällt. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikow kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Der Terror hat immer eine Logik. Ein wichtiges Ziel ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Ein zweites Ziel, die ukrainische Gesellschaft zu destabilisieren. Der Konflikt soll schärfer werden zwischen denen, die den Widerstand gegen die russische Aggression für notwendig halten, und denen, die meinen, es sei doch nicht wichtig, welche Staatsflagge über ihrer Stadt weht, wenn nur endlich die Raketenangriffe aufhören. Der Beschuss von Sumy war der zweite verheerende Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, unter ihnen 9 Kinder. Das russische Verteidigungsministerium erklärte später, es habe ein Restaurant getroffen. Dort hätten sich ukrainische und westliche Militärs aufgehalten. Ein Video aus dem Restaurant zum Zeitpunkt des Einschlags widerlegt diese Behauptung.
Florian Kellermann. Die USA kritisierten den Angriff scharf. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, schrieb, dieser russische Angriff auf zivile Ziele habe jede Grenze des Anstands überschritten. Nach Berlin. Die Polizei konnte nach dem tödlichen Messerangriff in der U-Bahn noch kein Motiv ermitteln. Gestern hatte ein 43-jähriger Syrer an der Station Sophie-Charlotte-Platz einen 29-jährigen Deutschen mit einem Küchenmesser getötet. Das Warum sei ungeklärt, sagte Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft heute.
Wir haben letztlich keinen Anhaltspunkt dafür, worum es sich bei diesem Streit gehandelt haben dürfte. Beide sind Polizei bekannt und auch Justiz bekannt, also bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, sowohl hinsichtlich Körperverletzungsdelikten als auch tätigen Angriff auf Polizeibeamte, wie eben auch wegen BTM-Delikten. Wir gehen im Augenblick eher davon aus, dass die beiden sich vorher nicht kannten, auch aus dieser unabhängig voneinander in die U-Bahn steigen Konstellation heraus. Was genau da sozusagen jetzt eskaliert ist, werden wir wohl auch so nicht weiter feststellen können.
Der Täter war zunächst geflüchtet, kam aber nicht weit. Bereits in der Schlossstraße nahe der U-Bahn-Station stellten ihn Polizisten. Sie wurden offenbar selber mit dem Messer bedroht. Ein Beamter schoss ihn an. Wenig später erlag der Syrer seinen Verletzungen.
Wie bei tödlichen Schussabgaben durch Polizeikräfte üblich, ist auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten eingeleitet worden. Da wird jetzt noch weiterhin ermittelt, die entsprechenden Aussagen eingeholt etc. Und vor allem natürlich auch überprüft werden, ob hier eine Notwehrsituation vorlag, die Schussabgabe durch die Polizeibeamten gerechtfertigt hat.
Sebastian Büchner von der Staatsanwaltschaft Berlin. Ostdeutsche ins Kabinett. Diese Forderung ist lauter geworden, seit der schwarz-rote Koalitionsvertrag steht. Tatsächlich stehen die Parteichefs vor 2 Herausforderungen, wenn sie Minister ernennen sollen. Angemessen Frauen zu berücksichtigen und eben Ostdeutsche. Zumindest steht im gemeinsamen Vertrag weiter einen Ostbeauftragten zu benennen. Der könnte allerdings weniger Einfluss haben, analysiert Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland statt wie bisher dem Kanzleramt in Zukunft dem Finanzressort zugerechnet wird. Für den neuen Bundestagsvizepräsidenten und früheren Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, lässt diese Entscheidung Respekt vor den Ostdeutschen vermissen. Das sagte der linken Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Anders sieht das der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller. Die Wirtschaft Die Transformation in Ostdeutschland kann nur mit ausreichender finanzieller Unterstützung gelingen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansiedlung im Bundesfinanzministerium folgerichtig, so Müller wörtlich. Im Gespräch sind auch künftige Bundesminister aus Ostdeutschland. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff von der CDU, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich nicht nur die Frage stellt, wie viele Minister aus dem Osten tätig werden, sondern auch in welchen Bereichen.
Entscheidend ist für mich, dass es sich auch um strategische Ministerien handelt und dass man auch wirklich, sagen wir mal, auf Augenhöhe das Gefühl vermittelt, der Osten spielt bundespolitisch eine Rolle.
Der Bevölkerungsanteil müsse sich im Kabinett widerspiegeln, sonst werde es weiter Diskussionen um die Benachteiligung des Ostens geben, so Hasselhoff.
Bianca Schwarz aus dem ARD Hauptstadtstudio. Es ist noch kein Gegenwind, aber ein erster Windhauch, der Bundes-SPD entgegenkommt. Die bayerischen Jusos haben den schwarz-roten Koalitionsvertrag einstimmig abgelehnt. Aus Augsburg berichtet Arne Wilsdorf.
Die bayerischen Jusos rufen dazu auf, beim SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit Nein zu stimmen. Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld, die Aufweichung des 8-Stunden-Tages und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik unter den Mitgliedern. Der Vorsitzende der Jusos Bayern, Benedikt Lang, fordert Nachverhandlungen, falls die Mehrheit der SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag ablehnt.
Wir als Jusos Bayern sagen, der Koalitionsvertrag ist als Ganzes nicht die Antwort, die unser Land jetzt braucht, um dem Rechtsruck und dem rechtsextremistischen Vormarsch in unserem Land was entgegenzusetzen. Er wird ihn in Teilen verstärken, weil zentrale Fragen der Gerechtigkeit nicht gelöst sind. Der Koalitionsvertrag heißt aus Verantwortung für Deutschland. Wir sagen, aus Verantwortung für echte Gerechtigkeit kommen wir zum Ergebnis, diesen Koalitionsvertrag abzulehnen.
Zuvor hatte der Vorsitzende der bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Träger vergeblich um Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben.
Bei allen kritischen Blicken auf den Koalitionsvertrag oder auf den Entwurf. Ja, in der Migrationspolitik hat die Union auf Verschärfungen bestanden. Und ja, wir konnten nicht durchsetzen, dass hohe Einkommen und Vermögen stärker zur Finanzierung der Staatsfinanzen herangezogen werden. Aber trotzdem, unterm Strich muss man sagen, er ist deutlich besser als die 16%, die wir bei der Bundestagswahl erreicht haben.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger. Auch in anderen Juso-Landesverbänden, darunter in Berlin, zeichnet sich eine Ablehnung des Koalitionsvertrages ab. CDU-Chef Friedrich Merz schürte in der Bild-Zeitung den Unmut von Sozialdemokraten noch, indem er zentrale SPD-Punkte anzweifelte. Der höhere Mindestlohn von 15 Euro im kommenden Jahr sowie die niedrigere Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen seien nicht gewiss, sagte Merz und widersprach damit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Einen Sonntag unter Palmen genießen einige Urlauber heute. Palmsonntag begehen Christen überall, den Beginn der Karwoche. In Jerusalem waren einst zum Einzug Jesu Christi Palmenzweige gestreut worden, um ihm als König zu huldigen. Im Vatikan konnten Katholiken das Oberhaupt ihrer Kirche begrüßen, berichtet Lisa Weiß.
Mit der Palmsonntagsmesse hat die Karwoche in Rom begonnen und auch Papst Franziskus war auf dem Petersplatz dabei, wenn auch nur kurz am Ende der Messe. Er wünschte den Gläubigen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete heilige Woche. Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten. Er hat im Papstgewand in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebetet, hat sich mit einer Art Poncho im Petersdom gezeigt und war auch kurz bei einer Messe auf dem Petersplatz dabei. Außerdem hat er das britische Königspaar Charles und Camilla privat empfangen. Ein offizieller Besuch war zuvor wegen des Gesundheitszustands des Papstes abgesagt worden.
Aus Rom informierte Lisa Weiß. Mit dem sportlichen Palmsonntag macht Thomas Kroh weiter.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Der letzte Tanz an diesem langen Sportsonntag bis 19.30 Uhr. Wir bringen die Partie der Frankfurter Eintracht gegen Heidenheim zu Ende. Große Überraschung, vermute ich, wird es da nicht mehr geben, denn die Eintracht führt nach 85 Minuten mit 3:0. Wir fassen das Formel-1-Rennen in Bahrain zusammen, haben noch ein Interview mit dem Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß und besichtigen einen Eisbären. Also nicht wirklich im Tierpark einen, sondern einen der Berliner Eisbären, und zwar jenen Mann, der die vielen Tore schießt, die die Eisbären unter anderem ins Finale, in die Finalserie der deutschen Meisterschaft gebracht haben. So, jetzt aber Fußball mit Tim Brockmeier erstmal.
Also jetzt ist es nur noch ein lauer Kick von Eintracht Frankfurt. Die machen weniger als nötig. Die schieben sich den Ball von links nach rechts. Heidenheim hat auch keine Ambition mehr. Die wissen, dass das Spiel verloren ist. Frankfurt weiter 3:0 vorne. Ekitikea in der 71. Minute mit der Entscheidung. Eben gerade nochmal, dann zog die Eintracht dann doch nochmal an durch die Zentrale. Dann wurde Wahi, der eingewechselte Stürmer, geschickt. War im Strafraum. 11 Meter Torentfernung. Versuchte dann so ein bisschen mit Außenrist und Pike den Ball an Müller vorbeizuschieben ins lange Eck, linke lange Eck aus seiner Sicht, aber verzog dann doch so um einen knappen Meter. Heidenheim jetzt nochmal in der eigenen Hälfte, hat den Ball über Beck, aber der spielt auch nach hinten zu Kevin Müller, da ist keine Überzeugung mehr da. Trainer Frank Schmidt, der Heidenheimer, Achtung, jetzt ein Fehler im Aufbauspiel, der Heidenheimer nochmal, Wahi, und der scheitert schon wieder. Oder in dem Fall nicht schon wieder, sondern scheitert an Kevin Müller, der Rekordeinkauf von Eintracht Frankfurt. Man sagt, bis zu 25 Millionen hat er gekostet, aber gestochen hat er bisher noch gar nicht. Hatte Verletzungsprobleme, Fitnessprobleme und jetzt auch nochmal zwei dicke Chancen verballert. Frank Schmidt, wollte ich sagen, der Heidenheim-Trainer, der steht da mit verschränkten Armen in seiner Coachingzone und wird sich denken, wow, das wird eine schwere Aufgabe. 7 Punkte bis zu den Nicht-Abstiegsplätzen. Immerhin ist es noch der Relegationsplatz für die Heidenheimer. Aber die nächsten Aufgaben werden auch nicht leichter. Es warten die Bayern und es wartet Stuttgart. Noch 2,5 Minuten, Frankfurt führt mit 3:0.
Am Donnerstag dann das Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur. Und was nun die Formel 1 angeht, da hat McLaren in Bahrain unterstrichen, dass es derzeit das stärkste Team ist in der Königsklasse des Motorsports. Allerdings hat heute nicht der WM-Spitzenreiter gewonnen, Lando Norris, sondern sein Teamkollege.
Souveräner Start-Ziel-Sieg für Oscar Piastri. Der zweite Erfolg im 4. Saisonrennen für den Australier im McLaren. Platz 2 ging an Mercedes-Pilot George Russell. Als Dritter kam im Flutlicht von Bahrain der zweite McLaren von Lando Norris ins Ziel. Der Engländer verteidigte damit seine WM-Führung. Der Vorsprung auf seinen jetzt zweitplatzierten Teamkollegen Piastri beträgt aber nur 3 Punkte. Enttäuschung bei Titelverteidiger Max Verstappen. Eine Woche nach dem Sieg in Japan landete der Niederländer im Red Bull in Bahrain nur auf Platz 6 und fiel in der Gesamtwertung auf Rang 3 zurück. Der Deutsche Nico Hülkenberg wurde im Sauber 14.
Jens Gideon hat den Grand Prix von Bahrain zusammengefasst. Nach dem 2:1 Erfolg von Werder Bremen in Stuttgart haben wir hier im RBB 24 Inforadio heute schon Ole Werner gehört, den Trainer der Bremer. Unser Reporter Andreas Köstler hat aber auch mit VfB-Coach Sebastian Hoeneß gesprochen.
Ich habe sie ohne Ton gesehen, als sie die Szene zur gelb-roten Karte gesehen haben. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass da brodelt es in ihnen. Wie schwer können sie sowas verdauen?
Ja, natürlich während so einem Spiel kann ich es gar nicht verdauen, weil ich schon der Meinung war, dass es nicht die erste, nicht richtige Entscheidung war. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Konter weggepfiffen bekommen und kriegen selber eine gelbe Karte, in der einfach auch die Situation falsch einschätzt. Da ist Maxi derjenige, der den Ball blockt und ich glaube, Weiser ist es, der in ihn reinrennt. Also wenn, dann gar nicht pfeifen. Wenn dann eher für uns pfeifen oder halt gar nicht, das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Das ist ein Konter, der Ball liegt frei. Also es waren aus meiner Sicht zu viele. Für mich keine gute Spielleitung, muss ich einfach so sagen. War Einfluss aufs Spiel, insbesondere dann natürlich durch die gelb-rote Karte, und das ist nie gut.
In der Liga, ich betone explizit, in der Liga klappt es zu Hause nicht. Ich glaube nicht, dass man wahrscheinlich ein oder zwei Gründe nur finden kann. Aber was unterm Strich macht es für Sie aus, dass es jetzt im Grunde ein bisschen hakt bei den Heimspielen?
Ja, natürlich sind es am Ende zu wenig Punkte, die wir zu Hause holen. Das ist ja ganz offensichtlich, braucht man auch nicht drum herum reden. Das wäre heute sehr wichtig gewesen, das Heimspiel zu gewinnen, den Schwung mitzunehmen. Ich glaube, es wäre auch möglich gewesen. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, da etwas Generelles dazu zu sagen. Aber Fakt ist, wir werden uns vorbereiten, um das nächste Spiel dann entsprechend wieder gut zu spielen und auch zu gewinnen. Das ist die klare Erwartung, dass wir jetzt dort unabhängig von irgendwelchen Tabellenkonstellationen einfach uns am Peak bewegen in der Trainingswoche und auch im nächsten Spiel gegen Union.
Sebastian Hoeneß, der Trainer des VfB Stuttgart. Die Bundesliga-Saison dürfte enttäuschend enden für den VfB, aber da gibt es ja dann noch das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld und der Gewinner kriegt einen Platz im Europacup. So, und nun noch einmal nach Frankfurt am Main.
Sie wollten das Unappetitliche sein im Tottenham-Sandwich. Das nicht so ganz Schmackhafte für Frankfurt zwischen den beiden Highlight-Spielen im UEFA-Euroleague-Viertelfinale gegen die Spurs. Aber sie sind fast ein Leckerbissen geworden für die Eintracht, denn die führt mit 3:0 gegen diese Heidenheimer, die es eben nicht geschafft haben, unappetitlich zu sein im Liga-Alltag für Frankfurt. Schon nach der ersten Hälfte das 2:0. Die 2:0-Führung für die Eintracht bei Hoja und Koch, die Torschützen. Und dann nach dem Wechsel Heidenheim besser, gute Möglichkeiten auslassend. Und dann macht der Ekitike in der 71. den Deckel drauf. 3:0. Heidenheim in Ballbesitz, halb rechts in der Hälfte der Frankfurter. Die Kugel wird sich aber seit Minuten nur nach links und rechts hin und her geschoben von beiden Teams. Die Frankfurter, die sparen jetzt noch Körner für das Highlightspiel am Donnerstag, das Rückspiel gegen die Spurs. Und Heidenheim, denen fehlt jetzt komplett die Überzeugung. Ball nochmal in den Mittelkreis. Und dann ist schon Feierabend. Nach 2 Minuten Nachspielzeit pfeift Schiedsrichter Timo Gera pünktlich ab. Die Eintracht erledigt die Pflichtaufgabe, holt sich 3 wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga. Und für Heidenheim wird es richtig, richtig schwer in Sachen Klassenerhalt. 7 Zähler jetzt hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Immerhin, es ist noch der Relegationsplatz, aber die Aufgaben, die werden nicht leichter. Die nächsten Gegner heißen Bayern und Stuttgart. Frankfurt gewinnt, hochverdient, am Ende mit 3:0 gegen Heidenheim.
Tim Brockmeier aus dem Waldstadion und das sollte klappen mit der Champions League in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt, denn die Mannschaft liegt jetzt 6 Punkte vor dem 5. Platz. Habe ich mich verrechnet? Ich habe mich verrechnet, es sind 5 Punkte. Aber trotzdem, ein beruhigender Vorsprung einstweilen. Die Bayern an der Spitze, 6 Zähler vor Leverkusen, das ist richtig ausgerechnet. Dann die Frankfurter Eintracht und RB Leipzig. Dahinter dann Mainz und Freiburg. Union Berlin nach dem Unentschieden gestern in Leverkusen. 13. mit großem Vorsprung vor der Abstiegszone. 12 Zähler sind es jetzt. Damit sollte der Abstiegskampf für Union beendet sein. Und in dieser Abstiegszone stehen Heidenheim, Bochum und Holstein Kiel. Das war's mit der Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag. Die Eisbären Berlin haben im D-Zug-Tempo, hätte man früher gesagt, heute ICC-Tempo. Wobei, da bin ich mir nicht so richtig, ICE-Tempo, ich bin mir nicht so sicher, ob man da von Tempo hin und wieder sprechen kann, aber egal. Also in einem Höllentempo haben die Eisbären die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft erreicht. 4 Siege gegen Mannheim. Und ein Spieler konnte sich dabei besonders in Szene setzen, Ty Ronning, in Kanada geboren. Er besitzt aber auch einen US-amerikanischen Pass. Und mein Kollege Stefan Carsten Steinmetz hat Ty Ronning getroffen.
Ty Ronning und Teamkollegen fliegen scheinbar im Training über das Eis im Berliner Wellblechpalast. Bei hohem Tempo passen sie sich die Pucks zu, schießen aufs Tor und jubeln, wenn sie treffen. Von Anspannung ist vor dem Meisterschaftsfinale bei den Eisbären noch nicht zu spüren. Die Stimmung im Team und bei Ty Ronning ist hervorragend.
Yeah, it's feeling good. We have a saying here, it's jeden Tag besser, so it's better every day.
Jeden Tag besser, das Motto der Eisbären hat Ty Ronning verinnerlicht. Er hat die Saison schon gut begonnen und wurde im Laufe der Spielzeit immer stärker. Ronning war der Topscorer der Hauptrunde mit 37 Toren und 36 Torvorlagen. Jetzt ist er aktuell der Topscorer der Playoffs, hat zudem in den vergangenen 23 Spielen entweder selbst getroffen oder war an einem Eisbärentor beteiligt. Ronning hat damit einen Ligarekord aus der Saison 1994-95 verbessert. Seine Topform erklärt er ganz bescheiden mit der Stärke der Teamkollegen.
It's the players I play with, that's for sure. You know, really thankful for Freddy Tiffels and Leo Ferdl. So.
Ferdl und Tiffels spielen mit dem Nordamerikaner in einer Angriffsreihe, die den Gegnern Angst und Schrecken einjagt. Alle drei sind stark und können Tore schießen oder vorbereiten. Bei Ty Ronning klappt das zurzeit aber besonders gut, stellt auch Freddy Tiffels fest.
Ich glaube, dass der Ty gerade natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit spielt und einer absoluten Spielfreude. Und so
scheint er immer einen Schritt vor dem Gegner zu sein. Das ist meistens nicht viel, aber ein Schritt reicht schon aus.
Um am Ende wieder zu treffen oder ein Tor aufzulegen. Tyronning ist nur 1,75 Meter groß, er ist auch nicht besonders kräftig, dafür aber schnell, wendig und trickreich und für die gegnerischen Verteidiger kaum zu fassen, obwohl die ihn ganz besonders ins Visier nehmen.
Das ist seit einiger Zeit so. Ich versuche, den Verteidigern zu entfliehen und mir Räume zu verschaffen. Die Stürmer aus meiner Angriffsreihe suchen mich aber auch, schauen, wo ich bin. Das macht Spaß. Das ist Eishockey, das Spiel, das ich liebe.
Im Sommer 2023 haben die Eisbären Tyronning aus Ingolstadt nach Berlin geholt. Sein Ex-Verein könnte nun im Finale auf die Eisbären zukommen, wenn sich die Ingolstädter im Halbfinale noch gegen die Kölner Haie durchsetzen. Für Ronning wäre eine Endspielserie gegen Ingolstadt schon etwas Besonderes.
Absolut, das wäre cool. Aber das wäre es auch, wenn wir gegen Köln spielen würden. Das sind zwei starke Teams, egal gegen wen. Es wird eine große Herausforderung. Das wird auf jeden Fall sehr spannend.
Auch im Playoff-Finale möchte Tyronning wieder in jedem Spiel entweder treffen oder ein Tor vorbereiten und am Ende natürlich den Titel holen.
Carsten Steinmetz über Tyronning, einen kanadischen Eisbär mit US-amerikanischen Pass. Und genauso schnell wie die Eisbären die Finalserie in der DEL erreicht haben, haben die BR Volleys die Endspielserie im Kampf um die deutsche Volleyballmeisterschaft erreicht, nämlich heute mit einem weiteren, dem dritten Sieg gegen Gießen, Christian Riedel.
Schneller ging es nicht für die BR Volleys in diesem Halbfinale. 3 Siege in 3 Spielen und jeweils 3:0. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks kommt langsam in Meisterschaftsform. Und das sah auch Außenangreifer Ruben Schott so.
Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall in Playoff-Form sind. Ob es unsere Top-Form ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist aktuell das beste BR Volleys, was wir vielleicht in der Saison bisher gesehen haben.
In der Tat leisteten sich die Berliner vor den gut 4.200 Zuschauern keine Konzentrationsmängel, gewannen die Sätze 1 und 2 jeweils mit 25:15 und ließen sich auch von mehreren Auszeiten von Gießens Trainer Itamar Stein nicht aus dem Konzept bringen. Erst im letzten Satz kamen die Gäste, deren Akkus erkennbar leer waren, etwas besser ins Spiel, aber am Ende hieß es immerhin auch 25:19. Die BR Volleys haben jetzt viel Zeit, denn die Finalserie beginnt erst nach Ostern. Noch steht der Gegner nicht fest. In der anderen Halbfinalserie führt Lüneburg derzeit 2:1 gegen Friedrichshafen. Hat die Mannschaft einen Wunschgegner? Eigentlich nicht, sagt Ruben Schott.
Natürlich wäre das von der Dramatik her, glaube ich, ganz cool zu sehen, wenn Lüneburg gewinnt. Ja, ich meine, die haben uns jetzt zweimal geschlagen. Ich glaube, das würden sich auch ganz viele Menschen da draußen wünschen.
Wer von beiden es auch wird, eine interessante Finalserie wird es auf jeden Fall.
Christian Riedel berichtete. Und nun das Wichtigste, was es sonst noch zu vermelden gibt im Telegram-Stil. Der THW Kiel hat den deutschen Handballpokal gewonnen in Köln vor 18.000 Zuschauern. Nach einem 28:23 gegen Melsungen. Die Volleyballerinnen von Alba Berlin haben ein entscheidendes Spiel im Halbfinale der deutschen Meisterschaft erzwungen. Nach einem 55:52 Erfolg bei TV Saarlouis. Und dann natürlich Paris-Roubaix, der Frühjahrsklassiker im Radsport. Heute mit einem überzeugenden Sieg des Titelverteidigers Mathieu van der Poel aus den Niederlanden. Tadej Pogacar, der Tour de France Gewinner des vergangenen Jahres aus Slowenien, der belegte den 2. Platz und Mats Pedersen, der Däne, der wurde 3. Der 3. Sieg für Mathieu van der Poel hintereinander bei Paris-Roubaix. Das hatte es zuletzt in den 70er Jahren gegeben. Und Energie Cottbus ist in der 3. Fußballliga etwas von der Rolle. 1:4 haben die Lausitzer heute bei der 2. Mannschaft von Borussia Dortmund verloren und damit rutschten sie in der Tabelle auf den 4. Platz ab, hinter Dresden, Bielefeld und Saarbrücken. Das war der lange Sportsonntag im RBB 24 Inforadio. Thomas Groh dankt Ihnen für Ihr Interesse, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut in die neue Woche und jetzt die Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Rastplatz Hagen und Kleinmarzehns, Behinderungen nach einem Unfall. Die A115 Dreieck-Nutetal Richtung Dreieck-Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee, stockender Verkehr wegen Bauarbeiten +10 Minuten. Die B101 Trebin Richtung Bad Liebenwerder zwischen Hohenalsdorf und Welt-Sickendorf Behinderungen nach einem Unfall. Zum Stadtverkehr Berlin mit einer aktuellen Meldung aus Reinickendorf. Die Rödernallee ist zwischen Flottenstraße und Lindauer Allee nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt. Und bei der S-Bahn werden wegen Bauarbeiten Busse eingesetzt auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis 21. April. Auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Rahnsdorf bis 4. Mai und auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert, die Sozialversicherungen zu reformieren, weil die Beiträge immer weiter steigen. Er verteidigte in der ARD, dass der Koalitionsvertrag nur vorsieht, dass eine Expertenkommission Vorschläge machen soll. Kritik kam vorher von Sozialverbänden. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkow mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren am Morgen mitten im belebten Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Gestern hatte ein Mann in der Berliner U-Bahn einen anderen Mann erstochen. Dorothea Echte, RBB 24.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
Und die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat gegen Heidenheim 3:0 gewonnen und Bremen gegen Stuttgart 2:1. In der 3. Liga hat Energie Cottbus bei Dortmund 2:1 verloren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelt auch Schauer, 10 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Bestensee 22 Grad. Am Montag bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter, aber meistens trocken. Zum Abend hin wird's freundlicher bei 19 bis 23 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Heute mit Markus Latorn.
Manche meinen, rechts und links kann man nicht verwechseln, wär ich ein Irrtum.
Mit seinem kurzen Gedicht Lichtung nahm der Dichter Ernst Jandl 1966 den ideologischen Kampf zwischen Kommunisten und Faschisten aufs Korn. Links und rechts, das ist nicht nur ein Orientierungsrahmen, um im Alltag die Richtung zu bestimmen. Die Begriffe sind aufgeladen ohne Ende in der Politik, in der Kultur, beim Essen, in der Religion. Was es mit diesem begrifflichen Paar auf sich hat, das erfahren Sie in den nächsten 25 Minuten bei Leben im RBB 24 Inforadio. Am Anfang blicken wir auf mittlerweile fast vergessene Opfer von Diskriminierung, an die die meisten kaum denken. Linkshänder galten in unserer Kultur lange Zeit als falsch, anders und nicht ganz klar im Kopf. Nur 10% der Bevölkerung sind es den Statistiken zufolge. Und dementsprechend sind fast alle Alltagsgegenstände auf Rechtshänder ausgelegt. Musikinstrumente, Scheren oder Türklinken sind von Natur aus nicht linkshänderfreundlich. Auch das Schreiben mussten diese Menschen früher unter Androhung von Strafe und Verächtlichmachung mit rechts lernen. Aber könnte es sein, dass es in Wirklichkeit viel mehr Linkshänder gibt als angenommen? Miron Tenenberg war dem auf der Spur.
Oliver Gössel aus Templin hat seine Linkshändigkeit erst mit 30 entdeckt.
Und dann lief das Karussell rückwärts und dann ordnete ich alle Erlebnisse nochmal unter diesem neuen Aspekt, auch betrachtend aus der neuen Perspektive.
Und plötzlich hatten seine innere Unruhe und seine Anstrengungen, die er immer mit sich schleppte, ein Ende. Das ist jetzt 27 Jahre her.
Und dann hat sich in meinem Leben ganz viel zusammengefügt, was vorher so einzeln nicht aufgelöst werden konnte, für sich stehen blieb. Und auf einmal ergab alles eine große Verbindung.
Denn was viele Menschen nicht wissen, so beschreibt es die psychologische Psychotherapeutin Marina Neumann, es gibt negative Effekte einer unterdrückten Linkshändigkeit. Auch sie hat erst als Erwachsene ihre Veranlagung entdeckt.
Und das war eine ganz neue Körpererfahrung auch, die ich dadurch bekommen habe, die ich unglaublich gut fand, weil mir das eine neue Sicherheit im Körper vermittelt hat. Als Kind bin ich immer zu gestolpert, irgendwo angestoßen, weil ich war im Körper verunsichert.
Für sie begann der Leidensweg schon früh.
Schon die Kita war ein Graus für mich und vor allem dann die Einschulung ab der ersten Klasse, wo mir von Anfang an deutlich zu verstehen gegeben wurde, wir schreiben hier nicht mit links, wir schreiben hier mit rechts. Und wenn ich dem nicht gefolgt bin, gab es auch schon mal ab und zu eine Ohrfeige. Das heißt, von Anfang an wurde ich zum Schreiben mit rechts gezwungen. Und dadurch wurde die Schule mir sehr schnell verleidet.
Aufgrund ihres eigenen Lebens- und Leidensweges hat sie sich dann auf sogenannte Rückschulungen konzentriert. Denn ihrer Erfahrung nach seien das Personal in Kitas und Schulen dafür nicht sensibilisiert. Es gäbe kaum Forschungsergebnisse zum Thema Linkshändigkeit, was es schwieriger macht, es in den Fokus der Kindererziehung zu setzen und der Gesellschaft insgesamt. Offiziell gehe man zwar von einem linkshändischen Bevölkerungsanteil von 10-15% aus, doch diese Werte werden als stark verzerrt angesehen. Sofern es keine bewusste oder unbewusste Umerziehung gäbe, geht man eher von gleichen Anteilen unter den Menschen aus. Für Marina Neumann ist das ganz klar.
Ich denke, dass das Verhältnis eigentlich 50-50 ist.
Daher bietet sie ihre Rückschulungen für Menschen in allen Lebensphasen an, bis ins hohe Alter. Den Anfang bildet immer eine zweistündige Anamnese mit einfachen Übungen.
Wenn ich mit Menschen arbeite, sei es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, das ist egal. Mir ist es ganz wichtig, dass diese Menschen bei der Testung überhaupt mal ein Gefühl für die linke Hand bekommen und auch ansatzweise eine Erfahrung mit ihrer linken Hand machen dürfen, die sie bis dahin nie benutzt haben. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Es geht nicht nur um feinmotorisch irgendwelche Aufgaben abzuklappern, sondern es geht um dieses Gefühl, was es heißt, wenn man sozusagen seine dominante Hand wieder auf ganz einfachem Niveau in Betrieb nimmt.
Der Gitarrist Oliver Gössel landete irgendwann bei Marina Neumann. Davor war sein vermeintlich normales, rechtshändiges Leben von einem diffusen Leid geprägt.
Äußern tut sich das durch eine Schüchternheit, also dass man eben nicht aktiv wird, ne? Dass man erstmal abwartet, als ob man in Watte gepackt ist oder man steht und schaut und kommt nicht in die Bewegung, weil man irgendwie wie gefangen in sich selbst ist.
Die Psychotherapeutin Marina Neumann bestätigt, dass die Symptome einer unterdrückten Linkshändigkeit denen von ADHS, ADS oder Depressionen gleichen können. Durch die Rückschulungen hätten sogar Menschen aus Psychiatrien eine deutliche Linderung ihrer Leiden erfahren.
Es geht ja wirklich um die Ursachenklärung. Und wenn die Ursache eine unterdrückte Linkshändigkeit ist, ist es im Grunde egal, wie die Diagnose heißt. Wichtig ist bei Krankheiten ja immer und auch bei psychischen Erkrankungen an die Ursache ranzugehen. Und die Ursache bei unterdrückten Linkshändern ist wirklich der entscheidende Wandel oder der entscheidende Schritt, um überhaupt einen Wandel herbeizuführen und auch eine Gesundung.
Für Oliver Gössel hat der Leidensweg dann schnell ein Ende gefunden. Mittlerweile steht er mit beiden Beinen fest im Leben.
Dieses ganze Zermürben, dieses Hin und Her und Denken und Verwerfen und ach, hätte ich es mal so gemacht, ach nee, hätte ich es doch lieber so gemacht. Und also das ist weg, ne? Ich habe jetzt eine Situation vor mir, ich weiß sofort, wie ich die einschätze, wie die auf mich wirkt, was ich in der Situation brauche. das sind so die Handwerkstechniken, die ich mir dann erarbeitet habe. Ne?
Lediglich an der Gitarre benutzt er noch die rechte Hand.
Und das habe ich nie zurückgeschult, weil ich weiß, ich brauche mindestens 2 Jahre, um mein Spielniveau drehen zu können. Und dazu war ich bislang zu bequem.
Sagt Oliver Gössel, der seine Linkshändigkeit erst spät im Leben entdeckt hat. Ein Beitrag war das von Miron Tenenberg. Ich habe mich diese Woche ein wenig in Berlin herumgetrieben, um verschiedene Leute zu fragen, die linke oder die rechte Hand. Kann das zu Missverständnissen in verschiedenen Situationen führen? In einem pakistanischen Restaurant in Berlin-Schöneberg bin ich an der Theke mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der vor über 25 Jahren aus der Türkei nach Berlin übersiedelte und sich als gläubigen Muslim bezeichnet. In Bezug auf seine Religion hat er eine klare Haltung.
Linke Hand ist unrein, weil damit machen wir, oder was heißt hier, machen wir, wir machen uns damit sauber. Was die Europäer das nicht kennen. Begrüßung machen wir immer mit der rechten Hand. Wir geben niemals die linke Hand. Wenn ich ihn als Muslim die linke Hand gebe, das ist eine Beleidigung für ihn.
Und der Wirt des Restaurants stimmt ihm zu.
Und das Muslims in rechter Hand ist ja so, unsere diese Finger, wenn wir die Koran lesen, dann gehen wir mit diesen Finger nur über Koran. Deswegen die rechte Hand ist ja heilig. Und linke Hand, wie der Kollege gesagt hat, das ist unrein, damit wir machen sauber, wischen und alle sowas dann die Sachen, ja.
Es gibt allerdings auch eine Gruppe, die bewusst die linke Hand ehrt, zumal bei der Begrüßung, nämlich die Pfadfinder. Ich habe mich mit Lukas Kison vom Landesverband Berlin-Brandenburg des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder getroffen und habe ihm in für mich ungewohnter Weise meine linke entgegengestreckt. Woher kommt diese Tradition?
Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen in der Legende. Pfadfinden ist ja ungefähr 120 Jahre alt insgesamt und ist erfunden von einem britischen Kolonialoffizier. Das ist eine Sache, mit der wir uns mittlerweile eher kritisch auseinandersetzen. Und der hat so ein paar Legenden auch mitgebracht darüber, dass bestimmte afrikanische Völker, das sind 3 verschiedene Legenden, also kann auch gut sein, dass keine stimmt, sich die linke Hand geben würden, weil nur besonders mutige Leute das machen würden, weil man dafür den Schild ablegen muss. Das ist eine Sache, die habe ich als Kind schon nicht mehr gelernt. Das ist eher, also erzählen wir unseren Kindern heute auch nicht mehr. Wir sprechen eher davon, dass es die linke Hand ist, die Hand, die vom Herzen kommt. Was es noch gibt, ist, dass wir in Deutschland vor allen Dingen den kleinen Finger auch abspreizen dabei. Das ist wohl ein Erkennungszeichen aus der Zeit des Nationalsozialismus, als wir verboten waren. So dass man eben, wenn ich jetzt die Hand, den kleinen Finger abgespreizt hätte, vorhin, als wir uns die Hand gegeben haben, das wäre dir gar nicht aufgefallen. Und ich hätte halt erkannt, okay, gehört er zu uns, gehört er nicht zu uns.
Ganz so strikt wird es bei den Pfadfindern nicht gehandelt.
Ich muss schon zugeben, dass in den meisten Fällen wir uns dann doch häufig auch eher die rechte Hand geben. Also es ist mal so, weil wir natürlich auch ganz normale Menschen sind. So. Ja, aber es ist schon was Besonderes, gerade in Versprechenssituationen. Also wenn wir das Pfadfinderversprechen ablegen, da wird es natürlich auch gemacht, dass man dann mit der rechten Hand den Pfadfindergruß macht und sich mit der linken Hand die Hand gibt. Ja, und auch ansonsten ist es schon auch ein Erkennungszeichen untereinander. Und das ist auch so ein bisschen immer die Idee gewesen, dass auch, wenn man jetzt in anderen Kontexten ist, einfach so im Leben und eben merkt, ah, hier sind jetzt wir zwei Pfadfinder, erkennt man sich dadurch eben.
Früher lernte man, dass gutes Benehmen den richtigen Gebrauch der Hände voraussetzt, aber heute haben sich die Sitten gewandelt. Fulya Sonnenschein sieht das als Kniggetrainerin und als Coach für interkulturelle Kompetenz in vielen Situationen. So auch beim Essen.
Wenn man jetzt Linkshänder ist, ja, und das so praktiziert, ist das völlig in Ordnung. Oder sie kommen tatsächlich aus Mexiko oder aus den USA und sie schneiden sich ihr Steak in kleine Stückchen und nehmen dann die Gabel in die rechte Hand und essen mit rechts, mit der linken Hand unterm Tisch, den Colt haltend, ja, das ist nämlich eine Tradition dort. Dort haben die mit der linken Hand immer den Colt bereit gehabt und diese Tradition, dieser Standard hat sich durchgezogen bis in die heutige Zeit. Wir mussten das nicht tun. Wir hatten also die linke Hand zur Verfügung und halten da gerne die Gabel mit.
Irritiert, so die Kniggetrainerin, sollte man sich nicht zeigen, wenn jemand sein Besteck auf ungewohnte Weise hält. Vermutlich wäre das eher unhöflich.
Bevor ich bewerte, frage ich mein Gegenüber, was bedeutet denn das jetzt für Sie in diesem Fall? Ich würde die Situation so bewerten. Und da ist mir bisher noch nie eine patzige Antwort entgegengekommen. Die Leute sind immer froh, wenn man nachfragt und sie verstehen möchte. Und wir wollen ja alle verstanden werden.
Und so stört es weder den Wirt noch den muslimischen Gast im pakistanischen Restaurant, wenn andere Gäste lieber mit der linken Hand essen.
Jeder ist selber überlassen. Also da sage ich jetzt nicht als was weiß ich Muslim, wo der weiß, der hat keine Ahnung. Nee, jeder ist auf sich gelassen. Er kann es. Nee, ist da, gibt es keine Probleme. Wir sind Muslim, aber wir sind nicht radikal.
Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio, am Mikrofon Markus Latton. Und heute geht es um die Frage links oder rechts. Oder vielleicht sogar beides. Eben haben wir einiges erfahren über das Linkshänder-Dasein und seine Ursachen in unseren Gehirnen. Aber jetzt wollen wir nochmal politisch werden. Bei der letzten Bundestagswahl konnte die AfD stärkste Oppositionspartei werden, aber auch die Partei Die Linke schaffte einen Achtungserfolg, vor allem bei jungen Menschen. Der alte politische Gegensatz, den der Dichter Ernst Jandl versuchte auf den Punkt zu bringen, er spielt auch heute noch eine Rolle in der sogenannten politischen Mitte, wo wir linke und rechte Position finden, aber auch an den Rändern, an den Extremen. Und gleichzeitig fremdeln viele Menschen mit dieser starren Unterscheidung und fühlen sich keiner Seite zugehörig. Ich habe mich dazu ausgetauscht mit Professor Hendrik Hansen. Er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule des Bundes und forscht zu politischem Extremismus. Wir haben uns am Reichstagsufer in Berlin-Mitte getroffen und uns zu Beginn über die Frage unterhalten, Rechts- und Linksextremismus. Sind das heutzutage noch brauchbare Kategorien?
Ja, da muss man zwei Punkte sagen. Also zum einen taugt der Begriff des politischen Extremismus allgemein und die Unterscheidung Links- und Rechtsextremismus im Jahr 2025 sehr wohl noch etwas. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Grenzen teilweise verschwimmen. Der Punkt ist ja, dass beide erstmal die Gemeinsamkeit haben, dass sie sich gegen die Grundsätze einer verfassungsmäßigen Ordnung, wie wir sie in westlichen Demokratien haben, wenden. In Deutschland spitzt man das zu oder hat das Bundesverfassungsgericht das zugespitzt im NPD. Urteil 2017, dass es um drei Punkte geht: die Menschenwürde, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Das sind die Kernpunkte, das ist die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung. Wer die in Frage stellt, der ist ein politischer Extremist. Und das ist erst einmal die Gemeinsamkeit, die Links- und Rechtsextremisten haben, muss man gleich hinzusagen. Und daneben gibt es noch andere Formen des politischen Extremismus. Aber da kommen wir vielleicht ja noch gleich dazu.
Genau, da würde ich auch mal kurz einhaken. Viele Menschen würden sagen, der Rechtsextremismus ist wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher, gerade in Deutschland. Es gibt mehr gewaltbereite Rechtsextremisten, die auch wirklich Menschen ermordet haben, Menschen ermorden. Bei Linksextremen sieht man das wahrscheinlich eher in der historischen Vergangenheit, zumindest hier in Europa. Ist das denn ein Unterscheidungsmerkmal, was man da treffen muss?
Ja, also Gott sei Dank fordert der politische Extremismus rechts und links relativ wenig Menschenleben. Es gibt immer wieder mal Todesopfer. Die meisten Todesopfer haben wir aber durch den politischen Islam, den Islamismus zu beklagen. Das sind ja auch die Anschläge, die jetzt in den letzten Monaten in den Medien immer bekannt geworden sind. Aber wenn es um die Gefährlichkeit geht, also das ist immer so eine Sache mit den Rankings. Natürlich ist es richtig, dass der Rechtsextremismus die größere Herausforderung, die größere Gefährdung unserer Demokratie darstellt. Das liegt aber vor allem daran, dass wir eine Partei haben, die zumindest in Teilen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, die zumindest in Teilen eine rechtsextremistische Partei ist und die in der Bevölkerung einfach in den Umfragen einen sehr hohen Zuspruch hat und bei der letzten Bundestagswahl ja auch wieder ein im Grunde fulminantes aus ihrer Sicht Ergebnis erzielt hat. Ich spreche von der AfD. Und da sehen wir natürlich, dass wir eine besondere Herausforderung haben des politischen Extremismus. Aber da reden wir dann nicht über die Gefährdung durch Körperverletzung. Wir müssen unterscheiden zwischen zwei ganz unterschiedlichen Dingen. Stellen politische Extremisten eine Gefahr dar für die freiheitliche demokratische Grundordnung, weil sie die bekämpfen, aber durchaus mit legalen Mitteln? Oder wenden sie Gewalt an, verstoßen sie gegen Gesetze? Und das ist dann eine Gefahr für Leib und Leben der Bürger. Aber eigentlich ist die Gefahr für die politische Ordnung in Deutschland fast schon eine etwas geringere, weil die kriegen ja keine große, breite Unterstützung in der Bevölkerung, nicht wahr? Das ist bei der AfD was ganz anderes, nicht? Würde die AfD anfangen, Gewalt anzuwenden, dann würden die Umfragewerte sofort in den Keller gehen bei der Partei, nicht? Also die sind klug genug, mit legalen Mitteln nach politischer Macht zu streben und die wollen tatsächlich die politische Ordnung in Deutschland radikal verändern.
Wenn wir jetzt mal beim
Rechtsextremismus bleiben. Da scheint es ja für mich, dass es da so einige Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren, wenn man sich jetzt mal Phänomene wie die AfD anguckt, aber auch so andere rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien. Früher, für mich zumindest, war immer so das Rechtsextreme, das Rechte stand so für das sehr konservative, sehr autoritär daherkommende. Und heute sieht man ja, dass die so ein bisschen anarchistisch daherkommen. Die fordern das Establishment heraus, ne, haben zum Teil auch libertäre Ansätze. Also sie fordern Freiheit.
Also da gibt es zwei Phänomene. Das eine ist natürlich eine rhetorische Strategie. Rechtsextremisten fordern immer Freiheit, nämlich für sich. Und das ist die Freiheit, die sie sofort abschaffen würden, wenn sie politische Macht hätten. Das ist der eine Aspekt. Gerade die AfD beherrscht meisterhaft die Strategie der Selbstviktimisierung. Damit bezeichnet man die Strategie, dass man sich selbst zum Opfer macht. Also einer Meinungsdiktatur und so weiter, dass sie ihre Meinung nicht frei sagen dürfen. Allerdings würden sie diese Meinungsfreiheit radikal einschränken, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Also würden das ihrerseits tun. Und was Sie jetzt ansprechen, ist, dass stärker geworden ist in der letzten Zeit das, was man in der Forschung oder auch überhaupt in der Literatur darüber, die neue Rechte nennt. Das sind Positionen, die nicht zurückgreifen auf Ideen des Nationalsozialismus, sondern der konservativen Revolution in der Weimarer Zeit. Die sind autoritär orientiert, antiliberal, gegen die parlamentarische Demokratie orientiert, behaupten aber von sich, dass sie natürlich Demokraten seien. Sie wollen aber eine ganz andere Art von Demokratie. Sie wollen das, was man die identitäre Demokratie nennt, wo es einen homogenen Volkswillen gibt. Also das Volk hat einen Willen und der wird exekutiert von der Führung und dieser Wille wird artikuliert in Referenden. Aber da ist kein Platz für Pluralismus. Und was jetzt die Libertären betrifft, das ist eine Entwicklung, die jetzt in der jüngeren Zeit eine stärkere Rolle spielt, nämlich das kommt gerade auch aus den USA stärker rüber, dass wir radikal libertäre Positionen haben, die aber sich mit den Positionen vieler in der AfD oder in der Neuen Rechten beißen, weil sie nämlich marktradikal sind. Die wollen eigentlich den Staat weitestgehend zurückdrängen und durch den Markt ersetzen. In der Neuen Rechten gerade nicht. Die sind geradezu staatsgläubig. Sie wollen ja gerade einen autoritären Staat, aber einen, in dem sie das Sagen haben.
Einen autoritären Staat wollen vermeintlich auch Linksextreme, auf die würde ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Wenn man sich mal die Geschichte des 20. Jahrhunderts anguckt, vielleicht auch des 21. Jahrhunderts noch, dann sehen wir Linksextreme, autoritäre Regime, Stichwort Stalin, Stichwort Mao, Pol Pot, die Roten Khmer, die ja auch Millionen Tote gefordert haben. Droht denn sowas überhaupt noch? Ist das zu sehr in Vergessenheit geraten auf diese Gewaltgeschichte der extremen Linken?
Das glaube ich ja. Die wird viel weniger behandelt, auch im Schulunterricht, als die des Nationalsozialismus. Das hat gute Gründe. Ich will gar nicht, dass das auf eine Stufe gestellt wird. Aber dass man stärker sich einfach mal daran erinnert, welche unglaublichen Opfer diese Systeme gefordert haben. Das ist ein wichtiger Punkt, also im politischen Gedenken und in der Auseinandersetzung mit der Geschichte. Aber in der Gegenwart spielen solche Formen des autoritären Linksextremismus eigentlich eine geringere Rolle. Wenn wir heute den Linksextremismus anschauen, dann sind das stärker Strömungen, die aus dem Spektrum des Anarchismus und der autonomen Szene kommen, die gewaltorientiert sind. Und wir haben dann noch eine weitere Entwicklung. Wir haben nämlich eine Form des Postmarxismus, der gar nicht so sehr darauf abzielt, jetzt autoritäre Strukturen zu errichten, sondern der stark geprägt ist von der sogenannten linken Identitätspolitik und vom Postkolonialismus. Und da haben wir einen Bereich, wo die sehr deutlich zu beobachten sind, nämlich die israelfeindlichen Demonstrationen seit dem 7. Oktober 2023. Da sind die mal stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, weil man da sich gefragt hat, wo kommt eigentlich dieser Israel-Hass her? Und dieser Israel-Hass, der kommt natürlich zum einen aus dem auslandsbezogenen Extremismus, also Umfeldanhänger der in Deutschland verbotenen palästinensischen Befreiungsfront, PFLP. Aber dann kommen die aus dem Spektrum einer neuen Linken, Postkolonialismus, die ihren Israel-Hass dann theoretisch untermauern mit neuen Varianten linker Ideologien.
Zugespitzt formuliert, gibt es denn nicht auch bei dem Thema Identitätspolitik so einen Punkt, wo sich rechte und linke Ideologen berühren? Weil in der linken Identitätspolitik geht es ja auch um rassische Minderheiten, ethnische Minderheiten, denen ein Wesenskern zugeschrieben wird, Stichwort kulturelle Aneignung. Das ist ja schon gar nicht mal so weit entfernt von dem Volksbegriff der Rechten oder der neuen Rechten. Wie sehen Sie das?
In der Tat. Wir können beobachten, dass dieser Aspekt der Identitätspolitik einer ist, der in beiden Spektren, links wie rechts, im Übrigen auch im Islamismus, da geht es dann um die Identität als Muslime, in beiden Spektren spielt das eine ganz zentrale Rolle. Der Begriff der Identität ist aktuell ein ganz zentraler, natürlich in der allgemeinen Debatte erst einmal, nicht? Also das ist ja nicht ein Thema von Extremisten, sondern Extremisten greifen diese Themen auf, aber dann haben wir die Gemeinsamkeiten. Und Sie haben völlig recht, wir haben in beiden Fällen zugespitzt formuliert eine Form des Kollektivismus, weil nämlich davon ausgegangen wird, dass jemand, der Deutscher ist, der hat zu einem deutschen Kollektiv zu gehören, der darf sich nicht vermischen, beispielsweise, dass er irgendwie Ehe schließt mit einer Türkin oder ähnliches. Das geht gegen die Konzepte des sogenannten Ethnopluralismus, also dass man die ethnischen Grenzen einhält und die ethnische Identität bewahrt. Und auf der anderen Seite haben wir ein ähnliches Denken dann bei der linken Identitätspolitik. Denken Sie einfach daran, welche Probleme jemand bekommt, der homosexuell ist und rechtsorientierte Positionen vertritt. Geschweige denn, dass der Eintritt in die AfD, dass dann gesagt wird, das geht nicht, als Schwuler darf man das nicht, nicht. Wo man sagen muss, wo kommt eigentlich dieses Denken her, dass man meint, dass Homosexuelle in einer bestimmten Weise politisch denken müssen. Das ist Kollektivismus.
Jetzt haben wir über die Linken und über die Rechten gesprochen. Viele sagen ja mittlerweile, naja, ich fühle mich eigentlich weder der einen noch der anderen Seite so wirklich zugehörig und kann mich damit nicht mehr identifizieren. Wir alle haben ja auch Positionen, politische Positionen, die weder rechts noch links so in ihrer Gänze sind. Also bei dem einen Thema denke ich vielleicht ein bisschen konservativer oder rechter, bei dem anderen ein bisschen linker. Wie passt denn das eigentlich überhaupt noch in die Zeit rein? Also ist das denn nicht auch ein Korsett, was man sich da so anlegt, was unser Denken so ein bisschen überformt?
Sie meinen, dass wir die Wirklichkeit zurechtbiegen gewissermaßen, dass wir Kategorien anwenden, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, nicht? Das kann man in Teilen sicherlich sagen. Grundsätzlich glaube ich das nicht, weil Sie haben ja gerade gesagt, wenn Menschen politische Ideen entwickeln, also da kann man sagen, mehr konservative Positionen, mehr progressive Positionen und jemand kann progressiv sein in die eine Richtung und konservativ in die andere Richtung. Das ist ja, das kann trotzdem eine kongruente politische Position ergeben, nicht? Das ist Teil des politischen Pluralismus. Gleichzeitig haben wir sehr wohl im Bereich des politischen Extremismus Positionen, die sehr klar eine radikale Gleichheit und Herrschaftsfreiheit anstreben, also und insofern linksorientiert sind, und andere Positionen, die sehr klar die Wiederherstellung wollen einer natürlichen Form von Ungleichheit. Das sind rechtsorientierte Positionen. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir beobachten seit 10, 20 Jahren, dass Ideologien, Dogmen, eine immer geringere Rolle spielen. Also ein bisschen flapsig gesagt, politische Extremisten lesen heute viel weniger Bücher und bemühen sich viel weniger darum, ihre politischen Positionen auch stringent auf den Punkt zu bringen, also eine klare, stringente Ideologie, ein klares Dogma zu entwickeln. Dadurch werden dann auch die Grenzen teilweise schwimmender. Ja, da haben Sie dann teilweise Rechtsextremisten, die dann sich zusammenschließen mit linksorientierten und dem Linksextremismus zusprechenden Schwoblern, also Leute bei den Corona-Demonstrationen, die sich dann dort treffen und im Grunde den gleichen Feind haben, nämlich den Staat. Dann haben sie gerade auch zwischen Linksextremisten und Islamisten jetzt Berührungspunkte. Gerade bei den Anti-Israel-Demonstrationen haben wir das ganz stark beobachten können, dass wir hier eine breite Front haben von Leuten. Das sind dann Leute aus dem deutschstämmigen linksextremistischen Spektrum, Trotzkisten beispielsweise, und dann Islamisten, Hamas-Anhänger. Ne? Und die sind dann traut vereint im Rahmen von Demonstrationen und nicht nur bei den Demonstrationen selber, sondern wohl auch im Vorfeld bei den Vorbereitungen dieser Demonstrationen.
Sagt der Politologe Hendrik Hansen über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von rechts- und linksextremem Denken. Das war es mit Leben im RBB 24 Inforadio. Von Ihnen verabschiedet sich Markus Latong und hier geht's jetzt weiter mit dem Service und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Teupitz und Großkyris stehen zwei defekte Fahrzeuge auf der rechten Spur. Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen dem Rastplatz Hagen und Kleinmarzehns Behinderungen nach einem Unfall. Die A115 Dreiknutetal Richtung Dreieck-Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Es dauert hier 10 Minuten länger. Die B101 Trebin Richtung Bad Liebenwerda zwischen Hohenalsdorf und Welsickendorf Behinderungen nach einem Unfall. Die A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. In Reinickendorf, die Rödernallee, ist aktuell zwischen Flottenstraße und Lindauer Allee gesperrt. Da hat es einen Unfall gegeben. Die Strecke ist stadteinwärts dicht. Das war's. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zerstörung und Verzweiflung statt eines friedlichen Palmsonntags. So hat in der Ukraine heute die Karwoche begonnen. Bei einem russischen Raketenangriff wurden mindestens 34 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben gab es zudem mehr als 110 Verletzte. Viele Bewohner der grenznahen Stadt Sumy im Nordosten des Landes waren gerade auf dem Weg zur Kirche, als die heftigen Explosionen das Zentrum erschütterten.
Es ist kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Dieses Video zeigt, wie im Zentrum der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine zwei russische Raketen nacheinander einschlagen. Menschen auf der Straße und Anwohner haben kaum eine Chance, sich zu schützen. Meine Fenster haben sich verschoben. Die Vorhänge sind heruntergefallen. Die, die auf der anderen Seite leben, für die war es noch schrecklicher. Balkontüren und Fenster hat es herausgedrückt. Wer dort war, wurde verletzt, ja zerschnitten. Es trifft auch einen vollbesetzten Bus. Viele der Insassen sterben. Die meisten Todesopfer verursachte laut Behörden die zweite Rakete, die auch viele Helfer überrascht. Außerdem sollen die russischen Geschosse Streubomben enthalten haben. In diesen Stunden waren viele Leute auf der Straße. Der Feind hatte das Ziel, die Menschen in Sumy möglichst hart zu treffen. An diesem Palmsonntag betont Präsident Selenskyj, dass die Attacke die Ukraine an einem wichtigen religiösen Festtag treffe. Überall im Land besuchen die Menschen an diesem Morgen den Gottesdienst, auch in Kiew. Die Trauer in der Hauptstadt ist groß. Ich hoffe, dass Gott helfen wird an diesen Feiertagen, dass er uns künftig vor solchen Katastrophen bewahrt. Auf die kommenden Osterfeiertage blicken die Menschen in Sumy, aber auch landesweit mit großer Sorge.
Einträchtig hatten die Führungen von